Guten Morgen, liebe Geschwister von uns zu Hause. Ich war die letzten Tage in den Bergen. Eine Auszeit. Ich war im Berchtesgadener Land für 4 Tage. Und was ich so gerne mache, ist Bergläufe. Das heißt, ich suche mir eine Tour aus, renne den Berg hoch, bin dann oben angekommen, bleib 5 Minuten. Und rennt dann wieder runter, so ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und ich liebe es, mich tatsächlich zu quälen, da hoch zu quälen, so dermaßen an meine Grenzen zu gehen, dass dann, wenn ich wieder unten bin, dieses Gefühl, ich habe alles aus mir rausgeholt. Das ist, was ich liebe, dieses mich quälen. Es gibt sogar eine Seite, habe ich festgestellt, im Internet, quäldich.de. Das sind wahrscheinlich meine Freunde. Radfahrer habe ich gesehen. Ich habe auch vor, eine Gruppe in der Gemeinde zu gründen, eine Quäl-Dich-Gruppe. Kannst du schon mal drauf einstellen. Ja, ich bin zurück und nach Zeiten, ich nenne es mal nicht quälen, sondern nach anstrengenden Zeiten überhaupt, ist es gut, wenn Zeiten der Erquickung auch immer wieder kommen. Deshalb ist das Thema heute Zeiten der Erquickung, und ihr könnt schon mal aufschlagen in Apostelgeschichte Kapitel 3, Abvers 19. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19. Ich habe ungefähr 50 Stellen gefunden in der Bibel über Erquickung. Allein im Psalm 119 sind 11 Stellen über Erquickung. Und ich würde gerne 2 Punkte heute predigen, wodurch Erquickung entsteht. Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 20. Aber bevor wir anfangen, würde ich dich mal gerne kurz bitten, dass du mal kurz in dich gehst und wenn du das Wort Erquickung hörst, was dir da in den Sinn kommt. Bilder. Auch Gefühle bei dem Wort Erquickung. Punkt 1. Erquickung durch Umkehr bzw. Richtungsänderung. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 3, Vers 19 und 20. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit oder die Zeiten der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Erquickung kommt durch eine Umkehr, durch eine Richtungsänderung, durch eine Sinnesänderung weg von der Sünde hin zu, und das ist, glaube ich, entscheidend, und das kann man hier schön lesen, im Vers 20, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Also weg von der Sünde hin zum Angesicht des Herrn. Der Blick richtet sich weg von der Sünde und richtet sich auf das Angesicht des Herrn. Daher Und davon kommt Erquickung. Und da sprechen wir nicht mehr von einer körperlichen Erquickung, sondern von einer inneren, von einer seelischen Erquickung. Das ist ein geistlicher Zustand. Das Wort Erquickung bedeutet auch Erholung. Es bedeutet Aufatmen. Es bedeutet zur Ruhe kommen, kühlen, erfrischen. All das steckt in Erquickung deiner Seele drin in diesem Wort. Also mein erster Punkt ist, Erquickung kommt durch Umkehr, durch eine Sinnesänderung hin zu Gott und weg von der Sünde. Sie knechtet. Und Erquickung ist, loszukommen davon und wieder zurück zum Vater finden. Ich habe einen Weg gefunden, der das schön beschreibt, und das ist in 1. Johannes Kapitel 1. Erster Johannes Kapitel 1. Und hier gibt es für mich eine schöne Beschreibung, wie so ein Weg zur Erquickung aussieht. Und deshalb lese ich ab Vers 8 und dann geht es noch zwei Verse weiter in Kapitel 2. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und da ist es nochmal beschrieben, wie Erquickung kommt und wodurch. Das ist dieses Anerkennen, es gibt eine Sünde, bekennen, ins Licht gehen, reinigen lassen. Der Versöhner wartet schon auf uns. Und das gilt für uns und für die ganze Welt. Er spricht, er ist ein Fürsprecher, er spricht für uns, er tritt für uns ein. Und das ist Erquickung für die Seele. Ich habe einen zweiten Punkt, wie Erquickung, eine Zeit der Erquickung stattfindet. Und das, der Punkt lautet durch Herkommen. Und für diesen Punkt dürft ihr aufschlagen, Matthäus Kapitel 11. Und zwar ab dem Vers 28. Der zweite Punkt, durch Herkommen. Durch Kommen. Matthäus Kapitel 11 ab Vers 28. Kommt her zu mir alle. Das möchte ich mal ganz kurz so stehen lassen. Kommt her zu mir alle. Also wenn Jesus so etwas sagt, dann finde ich es ehrfürchtig, wenn man dann die Ohren spitzt. Wenn etwas so anfängt von Jesus und er sagt, kommt her zu mir alle, dann denke ich, ist es wert genug und ehrfürchtig, wenn man dann sagt, okay, das möchte ich hören. Jetzt will ich kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich glaube, da geht es jetzt nicht nur um die Lasten, die uns wirklich total erdrücken auch, oder die Mühe, die uns das Leben immer wieder an die Grenzen bringt. Ich denke, es geht einfach darum, gibt es Mühe, gibt es Beladenheit, gibt es eine Last, dann bitte komm her zu mir. Und zwar alle. Es gilt für euch alle. Ihr könnt kommen. Und da sehe ich auch meine Verantwortung. Ich soll kommen, herkommen. Und das ist der erste Schritt für die Erquickung. Ich komme zu ihm. Und dann mit offenem Herzen und mit offenen Ohren, um zu hören, was genau passiert dann, wenn ich zu ihm komme. Wir haben schon gehört, er will uns erquicken. Das ist sein Wunsch. Haben wir das wirklich gehört? Er will uns erquicken. Das ist doch eigentlich ein Angebot, was seinesgleichen sucht. Wo sollen wir denn hingehen für Erquickung, wenn nicht dahin? Wo soll es denn geben, die Erquickung? Alles andere ist doch zum Scheitern verurteilt, endet doch in Enttäuschung. Aber nicht das, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, ich als Jesus, ich will euch erquicken. Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernen. Was denn? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Meines Wissens, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es die einzige Stelle, zumindest die ich aktuell kenne, wo Jesus so ganz spezifisch seine Eigenschaften nennt. Also nicht nur ich bin der Hirte oder ich bin das Licht oder ich bin der Retter oder der Fürsprecher, sondern so richtig benennt, was für Eigenschaften da in ihm sind, die wir lernen sollen. Und das ist zum einen Sanftmut. Die sollen wir lernen. Die ist wichtig für die Erquickung. Ich möchte mal kurz eine Beschreibung von dem griechischen Wort, was hinter Sanftmut steckt, vorlesen, damit wir eine klare Vorstellung haben von Sanftmut. Sanftmut bezeichnet nicht nur das Verhalten des Menschen oder seinen Umgang mit seinen Mitmenschen oder eine Charaktereigenschaft, sondern vor allem die innere Einstellung, die Aufgeschlossenheit und das Wohlwollen der Seele gegenüber Gott. Also es ist vor allem eine innere Einstellung, dass meine Seele wohlwollend ist gegenüber Gott. Nicht kritisch, nicht was macht er da, ist es gut, kann ich das glauben? Nee, wohlwollend gegenüber Gott. Woraus das Verhalten und die Charakterbildung folgt. Sanftmut ist diejenige Geisteshaltung, in der wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne Einwände oder Widerstand. Das ist eine Haltung, ich nehme Gottes Wirken in meinem Leben als gut an, als wohlwollend an, und zwar ohne Einwand, ohne Widerstand. Das ist Sanftmut. Und wenn wir Jesus angucken, genau das hat er gehabt. Er hat gesagt, ich kann nichts tun ohne den Vater, ich bin nichts ohne den Vater. Ich handle nach seinem Willen, ich ordne mich ihm unter. Das ist alles, was Sanftmut beschreibt. Das Zweite, was wir lernen müssen auf dem Weg zur Erquickung, ist Demut. Es steht hier, denn ich bin sanftmütig und demütig. Auch das würde ich gerne kurz vorlesen. Entschuldigung, ich brauche kurz eine Minute. Mir ist nämlich das Zettelchen rausgeflogen. Und ich muss noch mal kurz nachgucken, nach dem griechischen Wort, wo es steht. Ja, auch das Wort Demut möchte ich mal ganz kurz vorlesen, was die griechische Wurzel von dem Wort ist, dass wir auch da eine klare Vorstellung haben, was das bedeutet. Der Sünder ist demütig, wenn er seine Sündigkeit erkennt, die seinen wahren Zustand ausmacht und zu ihr vor Gott und den Menschen steht. Bei einem Menschen, aber auch bei Engeln, drückt sich die Demut darin aus, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie nur Geschöpfe und nicht der Schöpfer sind. Jesus war demütig, indem er sich erniedrigte, Mensch wurde, um sein Leben für uns zu geben, und indem er seine volle Abhängigkeit vom Vater anerkannte. Das ist die Beschreibung von Demut. Deshalb nochmal den Vers, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es geht um den Zustand unserer Seele, dieses Aufatmen, Erholen, Erfrischen der Seele, durch Lernen von Sanftmut und Demut. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanft, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das ist eine andere Wurzel wie Sanftmut. Sanft bedeutet dieser Wohlwollen. Das heißt, wir gehen zu jemandem, wo es Erquickung gibt, der wohlwollend ist, der sanft ist. Wohlwollend und freundlich und gütig steckt auch in dem Wort drin. Das heißt, bei Jesus, ich soll kommen, ich soll herkommen und ich weiß, er ist sanft. Er ist wohlwollend, er meint es gut mit mir und er ist freundlich und gütig. Wenn ich an Wohlwollen denke, dann fällt mir wirklich meine Heimat ein. Aufgewachsen in einem unglaublichen Wohlwollen. Vater, Mutter, wohlwollend. Meine Verwandtschaft, wohlwollend. Also das ganze Umfeld, meine Heimat immer noch, gibt für mich diese große Überschrift drüber, wohlwollend. Das ist Heimat für mich. Heimat ist Wohlwollen. Aber geistliche Heimat soll, und ist es noch viel mehr, geistliche Heimat ist Wohlwollen. Er ist sanft. Es ist ein wohlwollendes Zuhause, wo ich hingehe. Wenn er sagt, komm her zu mir, dann gehe ich in eine wohlwollende Heimat. Meine Seele ist bestens aufgehoben. Und da möchte ich auch überleiten ins Abendmahl, weil Jesus möchte, dass wir das nicht vergessen. Was haben wir denn für eine Heimat? Wo gibt es denn Erquickung? Wo finde ich denn den Wohlwollen? Wo kommt meine Seele zur Ruhe? Er möchte, dass wir das nicht vergessen, dass wir uns daran erinnern, bei ihm und was es gekostet hat. Und das ist ein Grund für das, dass wir uns an seinen Tisch setzen, dass wir Abendmahl feiern, an ihn denken, dass wir diese Heimat, die wir gefunden haben, dass wir sie nicht vergessen, dass die Wertschätzung bleibt, die Dankbarkeit bleibt. Wir haben einen wohlwollenden Schöpfer, wir haben wohlwollenden Herrn, wir haben eine wohlwollende Heimat. Er ist sanftmütig, demütig, sanft. Und das führt zur Erquickung. Und in dieser Zeit vom Abendmahl soll uns nochmal bewusst werden, das war ein Bund, den er eingegangen ist mit uns. Dass wir so eine Heimat haben, ist ein Bund gewesen. Ich habe einmal einen Bund geschlossen in meinem Leben. Und das war der Bund vom Traualtar. Und das ist ein Bund, der ist fürs ganze Leben. Und mein Ja zu meiner Frau, das war nicht irgendwie ein Ja, was mal in Frage gestellt werden könnte. Das ist ein Ja wie in Stein gemeißelt, bis dass der Tod uns scheidet. Und wisst ihr, das Ja zu meiner Frau war auch gleichzeitig ein komplettes Nein zu allen anderen Frauen, für immer. Die Tür wurde zugehauen. Das bedeutet für mich auch, Liebe ist nicht, wie soll ich sagen, im Sinne frei. Liebe ist verpflichtend. Man verpflichtet sich. Jesus hat sich verpflichtet, zu geben, zu dienen, zu opfern. Das ist, was ein Bund ausmacht und das ist, was Liebe auch ausmacht. Es geht nicht ohne. Ohne Verpflichtung, ohne Dienen, ohne Geben, ohne Opfern gibt es keine Liebe. Und genau das hat er gemacht. Genau das hat er gemacht. Er hat sich verpflichtet. Er hat gesagt, ich gehe ans Kreuz. Ich werde es tun. Egal was. Ich werde opfern, dienen, geben. All das gehört zum Bund. Und ich werde es zu Ende bringen. Und er hat es zu Ende gebracht mit den Worten, es ist vollbracht. Auch das ist eine wertvolle Erinnerung. Er hat es vollbracht. Übrigens, so würde ich mein Leben auch gern beenden mit den Worten, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Der Lauf ist vollendet, wie Paulus das sagt. Auch daran denken wir im Abendmahl. Wir wissen, wie er sich erniedrigt hat, wie er kam als Gottes Sohn, hat sich zum Menschen gemacht, hat sich behandeln lassen, ungerecht. All das hat er gemacht, um einen Weg zu ebnen, dass wir unter anderem Zeiten der Erquickung bei ihm finden dürfen. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Und dafür möchte ich jetzt auch noch danken. Lass uns beten. Zu wissen, wo wir hingehen können überhaupt, um Erquickung, um unsere Seele zu reinigen, zu füllen mit Gutem, frisch zu werden, aufgefrischt zu werden, überhaupt das zu wissen und kennen zu dürfen, hat was gekostet und das weiß ich zu schätzen und danke dir dafür, dass du den Weg gegangen bist, den ich jetzt hinterhergehen darf und der dazu führt, dass meine Seele eine Heimat hat, eine wohlwollende Heimat, mit dem Blick sogar auf eine Ewigkeit, mit dem Blick, dass es hier, wenn es hier endet, es geht weiter. Dafür danke ich dir. Das hast du vollbracht. Du hast es bis zum Ende gebracht. Und auch daran wollen wir uns erinnern, dass wir auch den Weg zu Ende gehen. Wir haben einen Bund mit dir geschlossen für die Ewigkeit. Wir leben noch ein bisschen auf der Erde, aber der Bund, der ist für die Ewigkeit. Ein guter, wohlwollender, verpflichtender Bund. Vielen Dank, dass das überhaupt möglich ist, dass ein Mensch wie wir einen Bund schließen dürfen mit dir, mit einem Vater im Himmel. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, was wir erleben durften und was wir jetzt leben dürfen. Und dafür danke ich dir und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.